Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Christian Lindemann und so wie immer darf ich euch Christian Lindemann vorweg ein bisschen näher vorstellen. Christian Lindemann ist internationaler Show-Experte. Er war der einzig deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit, hat er tausende Auftritte gemacht. Darüber werden wir heute denn auch noch sprechen. Er ist Dozent für Performance und er ist auch Bestseller-Autor. In seinen Vorträgen und in seinem Buch Souverän auf den Bühnen des Lebens, mehr Sein als Schein, gibt es einen Erfahrungsschatz aus internationalen Showbusiness weiter, um jeden Selbstvertrauen, Souveränität und Schlagfertigkeit zu vermitteln und tagtäglich erfolgreich auf der Bühne des Lebens zu sein. Hallo Christian.
Lieber Harald, herzlichen Dank für die Einladung. Was für eine schöne Anmoderation. Vielen, vielen Dank. Es ist mir eine große Freude und Ehre, in deinem Podcast dabei sein zu dürfen. Und ich glaube, ich darf auch gratulieren. Ein Jahr feierst du jetzt. Du feierst Jubiläum.
Ja, richtig. Mein Podcast ist ein Jahr alt, aber es ist auch für mich eine große Ehre, weil du hast mir im Vorfeld gesagt, du warst noch nie in einem Podcast mit dabei. Du hast noch kein Podcast-Interview gegeben und das ist jetzt für dich die Premiere.
Ich habe mir den besten ausgesucht, von dem ich selber Fan bin. Also ich habe viele deiner Podcasts hören dürfen und gehört. Und als deine Anfrage kam jetzt auch in Bezug auf deine Veranstaltung im Mai, habe ich natürlich sofort gesagt, das wäre mir eine große Ehre und Freude, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank dafür auch. Christian, wir müssen jetzt einmal ein bisschen zurückgehen. Wir müssen einmal ja, klarerweise sprechen über Cirque du Soleil. Du warst jahrelang bei Cirque du Soleil weltweit unterwegs, warst tausende Male auf den Bühnen und bei Cirque du Soleil bist du der König der Taschendiebe. Jetzt sag uns doch einmal, wie wird man zum König der Taschendiebe denn überhaupt? Weil, naja, man würde sagen, das ist ja nicht unbedingt ein ehrbarer Beruf, oder?
Die Showdarbietung The King of Pickpockets, König der Taschendiebe, kommt aus den 70er Jahren, als wir damals im Fernsehen Dalli Dalli ein Kessel Buntes hatten, als die Menschen im Publikum wirklich noch Krawatte, Hosenträger, Uhr getragen haben. Und da gab es diese Darbietung. Und ich habe sie während des Abiturs damals gesehen auf VHS und habe gesagt, boah, so eine Kunstfähigkeit würde ich gerne erlernen. Jetzt muss man dazu wissen, wir haben auf der Welt 1 Million Zauberer, 1 Million Bauchredner, 1 Million chinesische Verbiegemädchen. Aber wir sind weltweit aktuell, ich glaube, nur 3-4 Showtaschendiebe. Also Künstler, die in der Lage sind, einer fremden Person garantiert die Uhr, die Krawatte, den Gürtel zu dieben, ohne dass dieser Mensch, diese Person das halt merkt. Und das hat mein Interesse geweckt und ich wollte gerne auch so eine Darbietung vorführen. Aber damals hat auch in dem Zeitalter vorm Internet kaum die Möglichkeit, das zu lernen. Also gab es nur einen Weg, ich musste es mir selber beibringen. Und dieser Weg war lang, wurde aber am Ende mit einem Engagement beim Cirque du Soleil belohnt.
Wenn du dir angefangen hast, das selber beizubringen, okay, dann gibt's irgendwann einmal die ersten Auftritte, aber das war ja natürlich auch zu einer Zeit noch, ja, wo wie du gesagt hast, ne, dass es gab vielleicht YouTube noch nicht in dieser Form. Wie ist denn Cirque du Soleil überhaupt einmal auf dich aufmerksam geworden und wie funktioniert das dann? Wird man dann angerufen und sagt, okay, hier ist Cirque du Soleil und wie ist das weitergegangen?
Ganz spannend, Harald, weil ich arbeite jeden Abend mit einem Menschen auf der Bühne. Also mein Requisit, wenn man so will, ist der Mensch. Der Sportler hat vielleicht seinen Tennisschläger, seinen Fußball, der Musiker hat sein Musikinstrument, an dem er üben kann. Ich kann das halt nicht, weil jeder Mensch halt einen anderen Inner Circle hat, eine andere Aufnahmefähigkeit, ein anderes Ja, wie komme ich jetzt wirklich an ihn ran? Wie kann ich ihm den Gürtel klauen? Und das konnte ich nur testen, indem ich halt rausgehe auf die Bühnen und das halt mache. Aber ich konnte mich natürlich nicht bei den Corporate Events anbieten und sagen, hey, ich bin hier der König der Taschendiebe, ich trete bei euch auf, weil ich konnte es ja noch gar nicht. Also wir haben in Deutschland, Österreich, Schweiz Open Stage Bühnen, so nennt sich dieses Konzept aus Amerika, da wo halt ganz viele Künstler, die wir jetzt alle kennen, bekannte Comedians vor 20 Jahren mit mir groß geworden sind. Da bekommt man kein Honorar, du fährst dahin, oft eine Europalette mit einem roten Teppich drauf und kannst deine Darbietung halt vorführen. Manchmal sitzen da 5 Zuschauer, manchmal 50. Und so ging es halt bei mir los mit dem Fazit, dass natürlich im Publikum die Herren, die ich auf der Bühne hatte, gesagt haben, du, jetzt klaut er mir die Uhr, jetzt will er an meinen Gürtel. Ich merke das. Also mein Weg war unheimlich lang. Ich habe diese Open Stage Tour 10 Jahre lang gemacht. Und bis ich langsam halt Erfolge gesehen habe. Ich saß oft nachts irgendwie heulend im Auto, weil ich gar nicht mehr wusste, wie geht's weiter, weil mein Dispo überzogen war. Dafür bekommst du halt auch kein Honorar. Und du siehst halt auch nur ganz, ganz langsam Erfolge an deinem Produkt. Die einzige Vision, die ich halt hatte, ich habe dieses Video damals gesagt, ich möchte halt auch so eine Darbietung machen. Das ist meine Leidenschaft, das ist mein Weg. Von diesen Open-Stage-Auftritten habe ich ein kleines Video angefertigt, ein kleines YouTube-Demo-Video, um mich damit halt bei deutschen Häusern, deutschen Varietés, deutschen Zirkussen, Europaparks zu bewerben. Und keiner wollte diese Darbietung. Also so schlecht war ich damals zu der Zeit, muss man dann wirklich sagen. Ich hatte Glück. Parallel hat Cirque du Soleil eine neue Show kreiert, die Show Cusa. Und die Kreationsprozess bei Cirque du Soleil ist es so, jemand schreibt diese Show. Und dann wird dieses komplette Buch weitergegeben an das nächste Department. Die müssen es dann realisieren. Und das ist der Erfolg unter anderem auch an Cirque du Soleil, dass man halt im Vorfeld gar nicht schaut, oh, es gibt diese Höhen und Tiefen oder oh, wie können wir das realisieren? Nein, jemand hat diesen kreativen Prozess und sagt, ich stelle mir zum Beispiel wie bei der Wassershow O in Las Vegas, die erfolgreichste Show, ich stelle mir eine Show vor komplett unter Wasser und denke gar nicht darüber nach, wie realisieren wir das, weil das macht eine komplett andere Unit. Und David China, einer der weltbesten Clowns, hat Cusa geschrieben und er hat halt als Hauptrolle den König der Taschen Diebe kreiert. Man muss sich den vorstellen wie einen italienischen Gigolo. Sehe ich also auf der Bühne aus, Hemd ein bisschen zu weit auf, die Haare gegelt, goldener Zahn, Goldkettchen, so wie man sich halt so einen Gigolo so ein bisschen übertrieben vorstellt. Und er ist halt der König der Taschendiebe. Und dann hat David China gesagt, so, das Programm ist fertig und ich gebe das jetzt mal ab in die kreative Phase, in die Umsetzungsphase. Und dann hat auf einmal Montreal festgestellt, du, wir haben bei uns in der Kartei 100.000 der weltbesten Clowns, wir haben die weltbesten Artisten, aber wir haben gar keinen Showtaschendieb. Dann haben die gegoogelt, dann haben die das YouTube-Video vom kleinen Christian Lindemann auf der Open-Stage-Bühne gesehen, haben gesagt, wir verstehen zwar nicht, was der sagt, weil der spricht Deutsch, die Darbietung ist auch nicht besonders, aber der kann das. Der hat diesen Willen, der hat diese Leidenschaft und wir sehen, wie der versucht, den Zuschauern den Gürtel, die Krawatte, Uhr zu klauen. Und genau so jemanden brauchen wir. Wir brauchen also einen Diamanten, den wir weiter schleifen und den wir füllen mit unserem Wissen. Und den laden wir jetzt mal zu einem Casting ein. Und dann kam die Einladung fürs Casting. Berlin, London, Paris. Da habe ich noch gesagt, Mensch, ich darf nach London fahren. Dann hieß es aber in dieser Einladung, die Kosten trägt man selber. Da habe ich damals gesagt, okay, dann ist Berlin auch ganz schön. Dann bin ich dort hingefahren, habe 6 Stunden an einem Casting teilgenommen. Ich musste, war völlig unerfahren, nehmen wir Profis, die sich halt für andere Rollen dort beim Cirque du Soleil beworben haben. Ich musste ein Tier spielen, was auf die Toilette geht. Ich musste in einem Duo-Arbeit einem anderen Künstler pantomimisch die Gedärme rausnehmen soll. So, und alle haben sie da gesehen bei dem Casting, Mensch, der Einzige, der das alles nicht kann, das ist der Christian Lindemann, weil ich habe ja keine Schauspielausbildung, keine Clown-Ausbildung, so, sondern ich war da halt in meinen Lackslippern und meinem Smoking, um halt meine Taschendiebdarbietung zu zeigen. Und dann haben sie gesagt, nee, das nicht, aber das können wir ihm beibringen, weil wir sehen, wie er sich 6 Stunden lang hier durch dieses Casting quält. Fazit an der ganzen Geschichte, 2 Monate später bekam ich eine Einladung zu einem Call aus Montreal. Wir sind das Produktionsteam der Show Cusa. Könnten Sie sich vorstellen, Headline Act einer neuen Produktion zu werden? Und da muss man natürlich sagen, Harald, nach 10 Jahren, nach knapp 10 Jahren Open Stage, nach so einer Zeit, wo keiner diese Darbietung wollte, habe ich schon so ein bisschen gedacht, es ist versteckte Kamera. Ja, was passiert jetzt da mit mir? Ja, und dann wurde ich eingeladen. Also vorher, ich habe irgendwie 120 Seiten Vertrag bekommen. Das habe ich dann natürlich die kompletten Rechte, meinen Namen. Ich glaube, ich habe alles abgegeben in diesem Vertrag und wurde eingeladen nach Montreal. Dort hat ein Team 6 Monate lang meine Darbietung neu kreiert. Das heißt, man hat mich gelehrt oder entleert mit meiner Show und hat also nur das Handwerk, das Pickpocket-Handwerk beibehalten, hat gesagt, alles andere bringen wir dir bei, wie man halt 5.000 Menschen in Las Vegas zu Standing Ovations, wie man sich auf so einer 30 Meter Durchmesserbühne bewegt, wie man das macht. Ja, und dann bin Headline Act of the Show Cusa und habe knapp 2.000 Shows gespielt, Nordamerika-Tour, Japan-Tour, Europa-Tour und alle Shows bei Cirque du Soleil laufen roundabout, sagt man, 15 Jahre und sobald man eine Pause macht oder ein Künstler eine Pause machen möchte, setzt natürlich die Show nicht aus, das heißt, wir haben, bei uns heißt das Replacement, das heißt, wir haben Nachfolgekünstler, die also meine Darbietung, der jetzt aktuell meine Darbietung halt zeigt, genauso auf der Bühne im Grunde aussieht wie ich und das halt macht, bis ich halt dann wieder sage, ich springe wieder zurück in die Show.
Wann bist du jetzt rausgegangen bei Cirque du Soleil?
Wir haben natürlich, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, auch wegen Corona vor 5 Jahren.
Vor 5 Jahren.
Ich bin vor 5 Jahren rausgegangen. Das Schöne aber ist, dass sobald halt ein Vertrag eines Replacements zu Ende wird, wird immer derjenige davor gefragt, der also das Engagement hatte. Und das ist halt das Schöne. Und wer weiß, welche Tourziele noch auf dem Plan stehen. Vielleicht werde ich in 1, 2, 3 Jahren dann wieder in die Show zurückgehen.
Also vielleicht noch mal ein bisschen zum Denken an die Zuhörer da draußen. Christian Lindemann hat erzählt, 10 Jahre lang war er auf den Bühnen unterwegs, hat keinen Euro mitunter verdient oder ganz wenig nur, bis irgendwann einmal vielleicht ein Anruf gekommen ist. Und erst dann kam der große Durchbruch, und dafür musste er noch 6 Monate sehr, sehr hart trainieren. Also es ist nicht so, dass der Erfolg von heute auf morgen kommt. Viele Unternehmer kennen das oder viele von uns kennen das aus eigener Erfahrung. Und ich weiß, Christian Lindemann kommt am 19. Mai nach Graz und er wird auch hier einen tollen Vortrag halten und mitunter auch den einen oder anderen Gast auf die Bühne holen. Und ich weiß, was ich ihm für die 90 Minuten denn zahle. Und viele denken immer, oh, ein Speaker, das ist ganz toll. Ne? Der steht dort 30 Minuten, 60 Minuten rum und kriegt dafür ein paar tausend Euro. Man muss aber auch wissen, er hat jahrelang trainiert für diesen einen Moment, für diese eine Stunde und das alles. Christian, was war eigentlich so die größte Bühne oder die schönste Bühne für dich, die du jetzt, muss nicht unbedingt Cirque du Soleil gewesen sein, weil du warst ja auch auf vielen, vielen anderen Bühnen unterwegs, egal ob in London oder in Paris oder wo auch immer. Aber was ist für dich persönlich so die schönste Bühne jetzt, auf der du gestanden bist?
Ja, also ich hatte das Glück natürlich auch mit der Reputation von Cirque du Soleil, dass mich auf einmal die Künstlerszene, die Künstlerwelt, meine Branche halt natürlich auf einmal schlagartig weltweit kannte und ich natürlich ein Produkt habe. Ich habe die Darbietung in 5 Sprachen oder ich kann die Darbietung in 5 Sprachen präsentieren, dass ich natürlich auf einmal einen weltweiten Markt zur Verfügung hatte. Und natürlich war die Cirque du Soleil Tour schön. Natürlich war es mega schön, in Südafrika, in Cape Town, 1 Monat lang engagiert zu sein. Ich war bei Superstars of Magic in Malaysia. Also die ganze Welt, Corporate Events in Las Vegas, im Wynn, im MGM Grand. So alles toll. Was ich aber am meisten mitnehme eigentlich daraus, ist, bei allen großen Produktionen gibt es eine Philosophie. Und die Philosophie heißt, the show is the star. Und nicht der Christian Lindemann und nicht mein, beim Cirque du Soleil zum Beispiel, mein oberster Boss Gila Liberté oder nicht der Artistic Director, sondern the show is the star. Von der Person, die das Autoparkticket verkauft, bis zur Verkäuferin am Popcornstand, bis vielleicht zum Christian Lindemann. Und das, finde ich, fehlt ganz, ganz häufig in Unternehmen. Kann man sagen, Mensch, mein Unternehmen, meine Kanzlei, mein Autohaus, meine Agentur ist the star? Ist da wirklich jeder der Star und daran halt auch beteiligt? Und das war die größte Erfahrung, die ich in Bezug auf deine Frage, was ist die schönste Bühne, mitgenommen habe, wirklich zu erkennen, dass halt weltweit so gearbeitet wird.
Gehen wir jetzt einmal raus aus Cirque du Soleil und aus den großen Shows weltweit, sondern kommen wir jetzt vielleicht einmal auch mehr zu deinem Buch Souverän auf den Bühnen des Lebens.
Sehr gerne.
Du sagst ja so in deinem Buch, du stehst jeden Tag auf einer Bühne des Lebens, egal ob vor deiner Familie, vor deinen Mitarbeitern, vor Kunden, wo du etwas präsentieren musst. Gehen wir doch ein bisschen darauf rein, wie kann man denn das lernen, mehr sein als Schein zu sein?
So sag ich dir gerne. Also erstens versuche ich natürlich in meinen Keynotes, also auch bei dir oder in meinen Vorträgen, die Übersetzungsarbeit zu leisten, halt zwischen den Showbühnen und den alltäglichen Bühnen. Denn wenn wir ehrlich sind, jeder Tag von uns ist ein Auftritt. Ob es ein kleines Gespräch ist oder eine große Präsentation, wir müssen immer performen. Und ob ich jetzt in Las Vegas 5000 Menschen zu Standing Ovations oder ob ich jetzt mein Team, meine Kollegen, meine Mitarbeiter zu meinen Fans mache, das beruht halt auf den gleichen Techniken. Und oft werde ich gefragt, was sind eigentlich Bühnen des Lebens? Und ganz spannend, ich habe vor 2 Wochen sprechen dürfen auf dem Innovationskongress und da hat der Innovationsforscher gesagt, wenn der Laie von einer Innovation spricht, denken wir mal gleich eine Innovation, bam, rockt gleich die ganze Welt. Völlig falsch. Wir haben jeden Tag 10.000 kleine Innovationen, die genauso wichtig sind. Genauso hat jeder einzelne von uns jeden Tag ganz kleine, viele Bühnen, auf denen wir alle privat und beruflich halt performen müssen. Mit Souveränität, mit Selbstvertrauen, mit Mut, mit Leidenschaft. Privates Beispiel, meine Tochter kommt mit einer 5 nach Hause. Wenn ich der nicht in dem Augenblick, dann, wenn sie gerade kommt, motivierend zurede, sagt die, ey, weißt du was, Papa, ich mache hier oben im Kopf dicht, ich gehe auch zum Zirkus. Ja? Beruflich, Unternehmen machen einen Change-Prozess. Von heute auf morgen bekommt man eine andere Unit, einen anderen Kunden, anderes Land, andere Kultur, andere Menschen, andere Sprache. Wenn ich dahin nicht in dem Augenblick sage, hey, das übernehme ich, dann ist, um in meiner Welt zu sprechen, bleibt der Vorhang unten. Ja? Oder Unternehmen fusionieren. Ich spreche gerade für ganz viele Banken, darf ich meine Vorträge halten. Da ist von heute auf morgen eine Position doppelt besetzt bei einer Fusion. Und wenn ich da nicht abliefere, wenn ich da nicht sage, hey, ich bin derjenige mit Mut, dann gibt es da kein Standing Ovation heutzutage. Also ich muss mir darüber bewusst sein, der Fortschritt ist digital, außer Frage. Aber die Kommunikation, der Dialog wird immer persönlich bleiben. Es wird immer darauf ankommen, wie weit investiere ich noch mehr in meine Persönlichkeitsstärken.
Kann man denn das lernen? Weil viele sagen doch immer, okay, da braucht man eine gewisse Begabung dafür. Und man sagt auch, oder es gibt, glaube ich, auch Untersuchungen dafür, dass die Leute am meisten Angst haben, vor einer größeren Menge von Leuten zu reden. Und eine größere Menge beginnt bei manchen ja schon bei 3 oder 4 Leuten. Also was sagst du denen, wie kann man da die Angst mit Unternehmen, kann man das lernen?
Ich kann natürlich meine Performance lernen, ich kann lernen aufzutreten, ich kann meine Selbstpräsentation lernen, selbstverständlich. Auch ich musste natürlich lernen, nicht mehr vor 5 Menschen zu stehen, sondern auf einmal vor 5.000. Und auch ich musste natürlich auch lernen, mein Produkt von heute auf morgen nicht mehr in Deutsch und auf einmal auch in englischer Sprache, hinterher auch in Spanisch, Französisch und sogar Japanisch zu zeigen. Und natürlich bin ich auch als Profikünstler nervös, wenn ich auf einmal das erste Mal meine Premiere auf Japanisch vor einem japanischen Publikum halten muss. Das ist selbstverständlich heutzutage. Aber was am meisten zählt, finde ich, ist der Mut. Ich muss mutig sein, um das zu machen. Weißt du, alle Techniken, ob jetzt Präsentation, ob jetzt Schlagfertigkeit, wie auch immer, beginnen doch erstmal. Ich muss mutig sein, es zu überwinden und die Dinge, die ich mir antrainiert, die ich mir angelernt habe, halt dann auch wirklich rauszuhauen und dann halt auch anzuwenden.
Das heißt, du musst da vorher irgendwann einmal den ersten Schritt gehen, oder?
Du musst den ersten Schritt gehen und bei mir, und das sage ich ganz gerne noch einmal zu Beginn, bei den Open Stage Bühnen, wo ich es halt gar, ich bin auf die Bühne gegangen und konnte das halt nicht. Das heißt, ich hatte eine Schaufensterpuppe, an der ich geübt habe. Natürlich, diese Schaufensterpuppe hat damals nichts gesagt, wenn ich die Krawatte geklaut habe. Aber auf einmal habe ich einen echten Menschen vor mir stehen und ich konnte es nicht. Ich musste von Mal zu Mal und der Weg war lang. Aber ich habe auch gelernt im Laufe meiner Karriere, die natürlichste Reaktion auf eine geniale Idee ist, man wird belächelt. Lächeln deine Freunde, deine Kollegen nicht über deine Idee, die du vorhast, deine Vision, würde ich dieses ganze Ding nochmal überarbeiten. Also die natürlichste Reaktion, man wird belächelt. Warum? Weil Menschen mögen keine Veränderung, Menschen mögen keine Innovation, Menschen mögen kaum irgendwie anders zu sein. Und wenn du der Einzige bist, der sagt, wie in meinem Fall, ich möchte König der Taschendiebe werden, du kannst dir vorstellen, wie oft meine Freunde, meine Familie darüber mich belächelt haben, vor allem nach den ganzen Jahren, als sie gemerkt haben, der Junge kommt gar nicht weiter, wusste ich aber, ich möchte dieses gerne machen. Das gibt mir in diesem Augenblick noch mehr Kraft, noch besser zu werden und dann auch wirklich diesen Weg zu gehen.
Aber ich denke, ich habe in deinem Buch auch gelesen, dass du auch den Ratschlag gibst, aufzuhören, nach der Leidenschaft zu suchen. Ist das jetzt nicht genau ein bisschen so das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast? Oder beziehungsweise, wenn man weiß, was die Leidenschaft ist, okay, dann bleibe ich dran, dann gehe ich diesen Weg. Aber viele suchen ihre Leidenschaft. Oder wie meinst du das?
Na, ich würde gar nicht sagen, also stelle die These auf, die Leidenschaft ist bereits schon da und sie wartet darauf, von dir entdeckt zu werden und sie wartet darauf vor allem, dass du mutig bist, diesen Weg halt auch zu gehen. Weil die spannende Frage ist doch, welche Leidenschaft hatten wir früher, welche Leidenschaft haben wir heute und noch spannender ist, folgen wir dieser Leidenschaft halt auch wirklich oder sind wir zwischendurch irgendwo abgebogen? Ja? Viele von uns sind irgendwann mal angetreten, haben gesagt, wir wollen die Welt verändern. Wenn wir ganz ehrlich sind, heute verändert die Welt uns. Und sind wir wirklich dabei, dass wir sagen können, ich habe diesen Traum und ich bin diesen Weg halt auch wirklich gegangen und ich folge dieser. Und bei mir war es so, ich habe vor 30 Jahren, habe ich wie viele tausend andere Menschen hier bei uns auch David Copperfield das erste Mal gesehen. David, wir waren alle Fan von ihm, er war unser Superstar. Er hat selbst die deutsche Claudia Schiffer damals sich mit ihr verlobt. Und da wusste ich, ich möchte auf seine Bühne. Ich wusste nicht, Harald, womit? Ich wusste, Taschendiebstahl ist, das ist illegal, das darf ich eigentlich gar nicht machen. Aber ich habe David Copperfield gesehen, gesagt, da möchte ich irgendwann mal hingehen. Du hast es vorhin zu Recht auch gesagt, ganz am Anfang, mein Weg hat 20 Jahre gedauert, was man oft vergisst. Weißt du, meine Tochter, die heult manchmal so, Papa, du sagst, hey, Schatzi, was ist denn los? Ja, ich habe nur über Nacht nur 10.000 neue Instagram-Follower. Dann sage ich, hey, bei mir hat 20 Jahre lang gedauert. Die ersten Shows hatten 10 Zuschauer. 8 davon waren Freunde und Familie. Und dann war es aber endlich soweit. Ich darf seit Jahren Opening Act, so heißt das bei uns, das kennt man, der Laie sagt Vorgruppe, wenn man aufs Konzert geht. Also ich darf seit Jahren hin und wieder mal Vorgruppe von David Copperfield sein. Aber es hat 20 Jahre lang gedauert, diesen Weg zu gehen. Es sind so zwischendurch so diese kleinen Highlights. Ich werde das nicht vergessen, wie ich damals, weil wir gerade über meine Tochter ganz kurz gesprochen haben, wie sie damals im Kindergarten saß, in so einem Stuhlkreis. Und wir Eltern kamen und sollten unsere Kinder abholen. Da saßen die im Stuhlkreis noch. Die Kindergärtnerin hat jedes Kind gefragt, was machen denn deine Eltern beruflich? Da werde ich nie vergessen, wie meine Tochter dann gefragt, was macht denn dein Papa beruflich? Meine Tochter sagte, der ist Taschendieb. Ganz seriös, ganz sicher, rhetorische Pause, 21, 23, aber einer der Besten, weil das für sie völlig normal war, dass ihr Papa Taschendieb ist. Und wir standen in diesem Türrahmen von dieser Kindergartengruppe, andere Eltern, die guckten mich natürlich alle an und sagten, Christa, da ist Gesprächsbedarf, was hat deine Tochter da gerade gesagt? Aber die Leidenschaft ist da. Wir müssen bereit sein, diesen Weg zu gehen und brechen natürlich ganz auf, was verstehe ich auch, ich muss vielleicht eine Familie ernähren, ich habe dies und jenes, so. Aber die Frage ist doch, glänzen wir nicht unseren Beruf, wenn wir unserer Leidenschaft nicht folgen. Und deswegen plädiere ich darauf, die Leidenschaft ist da, in uns reinzuhorchen und die Souveränität, das Selbstvertrauen und den Mut zu haben, diese vielleicht wieder ein bisschen mehr herauszulassen.
Du warst viele Jahre lang unterwegs mit Cirque du Soleil, bist aber vor 5 Jahren, hast du dir eine Pause genommen jetzt einmal. Was hat dich zum einen vielleicht dazu bewogen, beziehungsweise du hast, wenn man so sagen will, alles denn auch erreicht. Du bist in Las Vegas aufgetreten, dort und da, überall, denn vor Tausenden von Leuten. Also welche Bühne willst du vielleicht noch besteigen? Wohin führt dich dein Weg jetzt als König der Taschendiebe noch? Weniger vielleicht als Coach und Vortragsredner, sondern was sagst du, es gibt noch eine Bühne, da will ich noch hin?
Erstmal freue ich mich auf deine Bühne, auf unsere Bühne im Mai. Es ist für mich eine ganz große Ehre und Freude, dabei sein zu dürfen. Und dann möchte ich sagen, dass die Bühne, auf der ich jetzt stehen möchte, ist die, wo ich dankbar und glücklich bin, dass ich mein Wissen teilen darf, weil das wusste ich vor vielen Jahren gar nicht, dass es dies gibt und dass mein Wissen auch für einige Menschen wertvoll sein kann. Diese Erfahrung hatte ich nicht. Warum nicht? Weil wenn du als Künstler in irgendeiner Show arbeitest, nehmen wir einfach mal eine Dinnershow, wo ich auch war im Europapark, dann kommen die Teilnehmer, gehen an dem Abend raus und sagen sie, Mensch, die Dinnershow war gut, das Essen war auch toll und der Taschendieb war lustig. Bang, fertig, das war's. Und nach den Vorträgen bekomme ich E-Mails, bekomme ich Schreiben, bekomme ich Feedback. Der Impuls hat mir geholfen. Aktuell zum Beispiel eine Dame hat mir geschrieben, die hat gesagt, Herr Lindemann, wir kennen uns nicht. Ich habe mich als erste Frau bei Daimler in Stuttgart, als erste Frau auf eine Position beworben, wo die früher nur von Männern besetzt war. Und ich habe an ihren öffentlichen Vorträgen teilgenommen, insgesamt 2-mal. Und da waren 2 Impulse dabei, die mir zum Bewerbungsgespräch am nächsten Tag so viel Kraft, so viel Mut gegeben haben, dass ich jetzt 6 Monate später Zeit finde, ihnen zu schreiben. Und ich möchte ihnen einfach nur danken, weil ich habe diese Position bekommen. Und hätte ich ihren Vortrag nicht 2-mal hören dürfen, wüsste ich nicht, ob es genauso ausgegangen wäre, aber es hat mir unheimlich gut geholfen und mich erfolgreich an dieses Ziel gebracht und dafür danke ich ihm. Weißt du, Harald, und da sitze ich im Büro, bekomme Gänsehaut, weil ich in meinem Leben vorher nie gedacht habe, dass ich den Menschen so helfen kann mit meinem Wissen als Showkünstler. Und da ist jede Las Vegas-Referenz, jede Zirkus-Referenz ist klein dagegen so eine E-Mail.
Liebe Zuhörer, Christian hat es gerade wieder gesagt, im Mai ist am Fresh Content Kongress in Graz. Ich freue mich selber schon riesig darauf. Und welche vielleicht meine 2, 3 Erkenntnisse sind, denn irgendwann habe ich den Fresh Content Kongress und heuer geht er in das 5. Jahr vielleicht auch ins Leben gerufen, weil es ein Tag ist, wo ich mir einfach die besten Speaker einlade, eben zu dem Thema Kommunikation, zu dem Thema Auftreten, Sales, Marketing, das sind diese Themen, die mich interessieren. Und ich wollte nicht immer irgendwohin nach Deutschland fliegen oder fahren, nicht, sondern habe mir gedacht, okay, da machst du mal einen Tag, nicht, da kommen alle zu dir nach Graz und dazu lade ich mir noch ein paar hundert Teilnehmer mit dazu ein und heuer zum 5. Mal am 19. Mai und Christian Lindemann ist mit dabei mit einem Act von 90 Minuten, also seid gespannt darauf. Christian, was sagst du Leuten, die beispielsweise sagen, naja, du hast vielleicht Glück gehabt, du warst vielleicht zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und meinst du, du hast Glück gehabt, obwohl wir haben vorher schon drüber geredet, es hat 10 oder 20 Jahre gedauert. Aber was sagst du so Leuten, die sagen, okay, das ist doch vielfach Glück dabei?
Also wir im internationalen Showbusiness, wir im internationalen Showbusiness sagen, Hartnäckigkeit, Durchsetzungsvermögen, Fleiß und Wille und der konsequente Glaube an sich selber zählt mehr als Talent. Noch einmal, Hartnäckigkeit, Durchsetzungsvermögen, Fleiß, Wille und der konsequente Glaube an sich selber zählen mehr als Talent. Und das ist eigentlich die Antwort auf deine Frage, das Erfolgsgeheimnis von ganz, ganz vielen Künstlern halt im Showbusiness, die halt jahrelang ihrer Leidenschaft folgen, ohne überhaupt zu wissen, komme ich damit ans Ziel. Und zu meinen Freunden gehören Bauchredner Sascha Grammel, Cindy aus Marzahn, Mario Barth, viele, ganze viele Comedians, die wir jetzt alle kennen, aber keiner weiß, wo diese Kolleginnen und wo diese Stars halt auch wirklich, wo die begonnen haben, genauso wie ich. Und das geht nur mit dem konsequenten Glauben an sich selber.
Also du kennst niemanden, wo du sagen würdest, das war doch nur Glück bei dem, oder?
nee, den kenne ich nicht. Und ich kenne auch keinen, wo man sagen kann, boah, der hat so viel Budget aus dem Elternhaus zum Beispiel oder hat so viel geerbt und ist trotzdem dann dahin gekommen. Also das gönne ich jedem und das wünsche ich auch auch jedem, so ein Glück vielleicht auch zu haben. Aber ich kenne keinen da oben an der Spitze, der da angelangt ist. Und das kann man in ganz vielen Künstlerbiografien, ob Siegfried und Roy sind, die früher angefangen haben als Stewards und hinterher jetzt die Las Vegas-Ikonen sind, David Copperfield, meine Wenigkeit und ganz, ganz viele zigtausend andere Künstler halt auch wirklich sehen. Ich brauche die Hartnäckigkeit, Durchsetzungsvermögen, Wille, Fleiß und den konsequenten Glauben an sich selber.
Und Budget würde im Grunde genommen nichts nützen, oder?
Budget bringt mich temporär vielleicht auf eine kleine Überholspur und macht auch vielleicht irgendwie vieles angenehmer. Aber weißt du, Harald, wenn ich keine Leidenschaft für Holz habe, werde ich kein Tischler. Wenn ich keine Leidenschaft für Wasser habe, werde ich nie Segelboote bauen. Worauf ich hinaus will, ist, ich habe Kollegen, die studieren seit 3 Jahren Comedy. Die sind nicht lustig. Ja, also da kann ich mir noch so viele Coaches nehmen und sagen, das möchte ich gerne, das ist ja auch schön, aber ich muss auch irgendwann erkennen, das ist mein Weg, das kann ich, das ist auch vielleicht auch mein Talent und alles andere bringt mich halt auch nur bis dahin und nicht weiter.
Ich habe in deinem Buch auch gelesen, du hast drinnen so die 4 Schritte zur Alleinstellung. Erzähl uns mal ein bisschen darüber, ohne zu viel zu verraten, weil man kann dein Buch klarerweise in jedem guten Buchhandel auch kaufen und man wird einiges davon auch am Fresh Content Kongress hören, aber was sind so vielleicht ein bisschen im Überblick, so die 4 Alleinstellungsmerkmale beziehungsweise Dinge, die ich anwenden sollte.
Also ich arbeite, egal ob das jetzt an einer künstlerischen Darbietung ist oder an einem Speaking-Projekt, nach 4 Punkten. Erstens Ideen sammeln, also was man jeder macht, Brainstorming. Also was möchte ich, wo gehe ich überhaupt hin, was habe ich. Dann suche ich mir natürlich darüber die Informationen, was gibt es schon auf dem Markt, wie auch immer oder halt auch nicht. Wir haben vorhin über die Show O gesprochen. Das war beim Brainstorming so. Wir machen halt übrigens meine Empfehlung, wenn ein Zuhörer, eine Zuhörerin mal in Las Vegas sein sollte. Es gibt viele tolle Shows, aber ich empfehle wirklich die Wassershow O. Es ist einmalig auf der Welt, das zu sehen. Da war also die Idee, wir machen eine komplette Show unter Wasser. Punkt 2 ist Informationen zusammenfinden. Gibt es das bereits schon? Welche Qualifikationen brauche ich womöglich dafür und so weiter? Nummer 3, ich entwickle halt mein Konzept. Ne? Natürlich ist die Reaktion auf eine grandiose Idee, man wird belächelt. Also passt dieses Konzept wirklich oder ist es eigentlich nur meine Idee, wo ich sage, Mensch, ich finde das toll oder ich sehe mich da drin. Ist mein Ego da womöglich viel zu groß und draußen, naja, kannst du mal machen, dann würde ich es ja komplett abbrechen. Und dann vor allem, und da kommen wir wieder auf das Thema Mut, mutig sein, damit halt auch rausgehen und meine Alleinstellung halt auch zeigen, auch präsentieren und sagen, hey, da bin ich und ich mache das. Und ich durfte vor wenigen Wochen Präsentationscoaching geben. Da sind wir angefangen beim Namen der jeweiligen Person. Also die Person ist das Produkt. Aber wie oft rufen wir als Beispiel, rufen wir irgendwo an, Auto aus Müller, mein Name ist Jacqueline Schirrer. Wer? Ja, mein Name ist Jacqueline Schirrer. Wer? Wie oft rufen wir irgendwo an und am anderen Ende, die Person kann noch nicht mal ihren Namen richtig aussprechen. So, und wenn ich das Produkt bin, wenn ich die Alleinstellungsmarke bin, dann bin ich halt, mein Name ist Christian Lindemann, 21, 203. Schön, dass Sie heute Abend da sind. So, die ganz kleinen, einfachen Übungen. Und ja, und ich muss raus damit. Ich muss also auch den Mut haben zu sagen, da bin ich, let's go und ich gehe meinen Weg.
Vielfach wird ja auch gesagt, also mitunter im Showbusiness, aber auch in der Wirtschaft. Vieles ist ja auch in der Wirtschaft mitunter Show und man versucht andere Menschen zu manipulieren. Als König der Taschendiebe ist es ja auch so, dass du ja nicht die anderen Menschen ja manipulieren musst, aber du musst sie doch in eine gewisse Richtung denn vielleicht auch mitunter lenken, du musst sie ablenken denn auch. Also das ist ja durchaus auch eine Form von Manipulation denn auch. Was sagst du darauf, wenn dir jemand vorwirft, du manipulierst vielleicht Menschen?
Also erstmal mögen wir in Deutschland dieses Wort Manipulation, oder in Österreich, Schweiz denke ich genauso, mögen wir dieses Wort Manipulation nicht. So, wir haben ein schlechtes Gefühl, wenn wir merken, es macht jemand mit uns, und wir haben ein noch schlechteres Gefühl, glaube ich, wenn wir merken, wir sollen das mit jemand anderem machen. Deswegen unterscheide ich zwischen negativer oder, wie ich es halt beschreibe, positiver Manipulation. Und ich wende natürlich jeden Abend die positive Manipulation bei meinem Zuschauer an. Wie generiere ich dessen Aufmerksamkeit? Wie steuere ich ihn, dass er nicht merkt, dass ich ihm die Krawatte klaue, dass ich ihm den Gürtel öffne. Der starke Druck kaschiert den Schwachen. Also du weißt, wir sind in einem Inner Circle einer fremden Person, dieser Meter, der vor uns ist, vom Bauchnabel bis zum Gegenüber. Dieser eine Meter, dieser Inner Circle, den muss ich durchdringen, damit ich überhaupt mit meiner Hand an die Gürtelschnalle komme eines gegenüber einer fremden Person, um diese auch noch öffnen zu können. Also ich brauche verschiedene Techniken, um dieses anzuwenden. Aber ich sage auch, dass wir jeden Tag manipuliert werden und dass wir auch jeden Tag andere Menschen natürlich auch manipulieren. Wir manipulieren Bewerbungs Bewerbungsgespräch. Ja, unseren Gegenüber. Wir wollen den auf unsere Seite bekommen, um den Job zu kriegen. Ein Verkäufer in der Boutique. Meine Freundin. Also allein, wenn meine Freundin ruft, Schatzi, ja, weiß ich doch schon, was sie jetzt gleich vorhat. So, und das zähle ich halt alles unter positiver Manipulation. Und ich zeige, wenn ich darf, natürlich auch im Mai meine Techniken im Umgang mit einem fremden Menschen als Übersetzungsleitung wie gehe ich mit einem neuen Mitarbeiter um? Wie gehe ich mit einem neuen Teammitglied um? Wie gehe ich mit einem anderen Menschen? Wie bekomme ich den Zugang zu einer fremden Person, womöglich auch anderen Alters, einer anderen Generation, einer anderen Sprache, einer anderen Kultur? Und das sind Punkte, mit denen wir, wenn wir draußen sind, im Sales zum Beispiel, tagtäglich zu tun haben. Und diese Trickkiste aus meiner Welt lüfte ich im Mai und zeige genau, wie ich das mache und den Zugang zu fremden Personen bekomme.
Auf was können wir uns am 19. Mai am meisten freuen? Gib uns vielleicht so 2, 3 Sachen mit, auf was wir uns freuen können. Was werden wir sehen und hören von dir am 19. Mai in Graz?
Also ich darf meine Show darbieten und natürlich zeigen als Expertise und mit dieser Reputation mein Wissen halt weitergeben und zeige oder leiste halt Übersetzungsarbeit, dass ich halt sagen kann, ja, wie generiere ich Aufmerksamkeit bei Menschen? Wie erzeuge ich Faszination? Wie bewege und berühre ich Menschen wirklich? Wie gehe ich mit Fokus und Wahrnehmung um und ja, bekomme etwas mehr Souveränität, auch 1, 2 Schlagfertigkeitstechniken aus dem Showbusiness, die ich 1:1 direkt umsetzen kann, auch in der jeweiligen Welt der Teilnehmer, für meine Herausforderung. Und das ist meine Trickkiste. Und ich sage immer, wenn 2, 3 Impulse dabei sind, die helfen, besser zu werden, als man eh schon ist, hat sich mein Kommen und meine Keynote gelohnt. Weil wenn wir ehrlich sind, Harald, sind wir doch jeder in unserem Bereich bestens ausgebildet. Ja, wir haben alle zahlreiche Rhetorikkurse, der andere hat das beste medizinische Fachwissen, der andere ist da. Und glaube einfach, das Geheimnis ist heutzutage, und deswegen bin ich so dankbar über deine Veranstaltung, dass du und dein Team das machst und so eine Vielfalt an unterschiedlichen Inspirationen durch die Redner, die dort kommen, an dem Tag halt auch leistest. Weil ich glaube, das Geheimnis heutzutage, um noch besser zu werden, ist einfach zu schauen, was kann ich mitnehmen von einem Menschen, der aus einer ganz anderen Welt kommt als ich. Und wie gesagt, wenn da bei jedem deiner Speaker-Stars, die du eingeladen hast, 1, 2 Impulse dabei sind, dann ist das ein Wahnsinnstag.
Ich freue mich persönlich schon sehr auf deine Darbietung am 19. Mai. Das wird also mit Sicherheit für mich auch wieder ein Highlight werden. Da bin ich ganz davon überzeugt und ich weiß es auch, also bei meinen Gästen, so gut kenne ich meine Gäste mittlerweile schon, dass er nach 5 Jahren oder es ist der 5. Fresh Content Kongress am 19. Mai. Christian, herzlichen Dank. Jetzt haben wir mal so ein bisschen über deine Welt gesprochen. Auch jetzt sprechen wir noch ein bisschen, weil der Podcast nennt sich auch Think Digital Now, aber vielleicht über deine persönliche digitale Welt. Was sind denn so deine 3 Lieblings-Apps auf deinem Handy?
Oh, da schaue ich direkt nach, Harald.
Also man muss auch unterscheiden, es gibt Lieblings-Apps und es gibt meistgenutzte Apps. Das ist noch eine kleine Unterscheidung auch vielleicht dabei.
Genau. Also ich bin natürlich, und das zähle ich zu den meistgenutzten, ich bin natürlich Social Media verbunden mit meinen Freunden, Kollegen und halt auch mit ganz, ganz vielen Teilnehmern und möchte diese ganzen Social Media und Kommunikations-Apps, WhatsApp, wie sie auch immer heißen, gar nicht missen und bin dankbar darüber, dass es das gibt.
Stell dir mal vor, du würdest von mir 5.000 Euro bekommen und du hättest die Möglichkeit, das entweder zu investieren in Lufthansa oder in Airbnb. Also sagen wir mal Old Economy, wenn man so sagen will, oder New Economy mit Airbnb, die selber nicht einmal irgendwie auch nur ein Hotelbett besitzen. Wo würdest du diese 5.000 Euro hingeben?
Also ich würde die 5.000 Euro Menschen geben, die sie am besten gebrauchen können und egal, ob sie dann halt die Lufthansa wählen oder halt per Airbnb unterwegs sind. Ich bin Fan von beidem, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich natürlich bei 100 plus Terminen im Jahr auf den Service-Komfort von Lufthansa angewiesen bin. Auf der anderen Seite aber auch ein ganz großer Fan von Airbnb und nutze selber, also wenn ich irgendwo unterwegs auf Tour bin. Ich weiß auch, dass verschiedene Showproduktionen, in denen wir tätig sind, die etwas low-budget sind, die sich halt keine großen Hotels für die Künstler und für das Ensemble und für die Produktion leisten können, halt auf Airbnb zurückgreifen. Deswegen splitte ich's.
Wunderbar. Eine Frage noch, wann warst du das letzte Mal 3 Tage offline eigentlich und nicht in der digitalen Welt unterwegs? Weil für deinen ureigensten Beruf brauchst du ja die digitale Welt nicht wirklich so sehr.
Die brauche ich im Grunde nicht. Trotzdem, durch die vielen digitalen Vorträge der letzten 2 Jahre, habe ich natürlich auch Kundenanfragen bekommen, die gesagt haben, wir machen ein digitales Event und wie können wir denn dort den König der Taschendiebe einladen? Und ich habe eine digitale The King of Pickpockets Performance kreiert, wo ich meinem Gegenüber dann halt vielleicht keine Uhr klauen kann, aber ich kann ihm das Amazon PayPal Passwort zum Beispiel klauen. Ich kann eine ID klauen. Also ich gehe in den digitalen Pickpocketing, in den digitalen Diebstahl, wenn man so will, hinein. Und und das ist eins meiner Highlights der Corona-Zeit, die leider so viele Negatives auch mit sich gebracht hat, aber dann trotzdem vielleicht die Kreativität ein wenig gefördert hat.
Lieber Christian, herzlichen Dank. Es waren tolle Antworten mit dabei. Und du hast ja immer noch die Option, wenn irgendwann einmal quasi dein Business nachlässt, du kannst ja auch auf illegale Weise dir eigentlich viel Geld besorgen, oder? Wenn du sagst, okay, die Zugänge, die Codes und dergleichen, du hättest ja eine Menge an Möglichkeiten, oder? Richtig reich zu werden noch.
Also finanziell reich.
Ja. Aber also wenn es darum geht, vielleicht noch irgendwelche Codewörter oder Zugänge zu, was weiß ich, Kryptowährungsplattformen oder was dergleichen, also zu holen.
Wenn ich das ganz kurz sagen darf, halt, ich bekomme jedes Jahr Anfragen von verschiedenen Fernsehsendern, ob die mit mir mit versteckter Kamera zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt gehen dürfen oder ob mit versteckter Kamera auf den Kölner Karneval oder wo auch immer. Und meine Aufgabe ist es dann, verdeckt zu klauen, und es ist so eine Art Präventionsmaßnahme. Ich habe das vor Jahren einmal gemacht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, das ist nicht in dem Interesse, in dem ich halt, warum ich die Kunst, diese alte Tradition des Showtaschendiebstahls gelernt habe, weil das ist so einfach und so simpel mit einer versteckten Kamera. Es ist viel spannender, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, hey, mein Name ist Christian Lindemann, ich bin der König der Taschendiebe, einfach mal alles gut festhalten, jetzt wird geklaut. Und wenn es dann funktioniert, dann ist es eine Kunstform.
Das war ein sehr schöner Satz zum Abschied. Herzlichen Dank, Christian Lindemann.
Ich danke dir und deinem Team. Herzlichen Dank und freue mich auf alle live am 19. Mai in Graz.
Liebe Zuhörer, das war ein Podcast mit Christian Lindemann. Wir hören uns demnächst wieder mit einem weiteren interessanten Gast. Bis dann.